BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Estner. Herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Es sind viele verschiedene Themen, die wir täglich von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 unter die Lupe nehmen. Das Spektrum dieser Sendung ist breit gefächert und manchmal sind die Themen auch sehr ernst. Und so ist es auch heute. Wir stellen Ihnen heute ein Buch vor, das die schwierige Zeit in Deutschland vor 80 Jahren beleuchtet. 1945 ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen und in Deutschland hat ein unfassbares Chaos geherrscht. Sogar in den letzten Kriegstagen sind in unserem Land noch Menschen ermordet worden, und zwar auch von Deutschen, die blind und fanatisch gehandelt haben und kurz vor dem Einmarsch der Alliierten die eigenen Landsleute hingerichtet haben. Genau damit beschäftigt sich das neue Buch »Die weiße Fahne« von Norbert Göttler. Norbert Göttler ist promovierter Historiker, Filmregisseur, Buchautor und war zuletzt Bezirksheimatpfleger von Oberbayern. Grüß Gott, Herr Dr. Göttler.
Grüß Gott, danke schön für die Einladung.
Die weiße Fahne, so heißt das Buch, das soeben im Alitera Verlag erschienen ist. Das führt uns in eine extrem schwierige Zeit, die einige unserer Hörerinnen und Hörer selbst erlebt haben, die viele aus Erzählungen kennen oder aus dem Schulunterricht. Das sind die letzten Kriegswochen 1945. Ich habe schon erwähnt, es war eine Zeit, in der ein unfassbares Chaos geherrscht hat, Herr Dr. Göttler. Am 8. Mai 1945 hat die deutsche Wehrmacht kapituliert. Wie muss man sich die Wochen und Monate davor vorstellen?
Also es ging ja im Prinzip im März 1945 los. Die amerikanischen Truppen im Süden, auch die französischen Truppen, rücken näher. Die Amerikaner überqueren den Rhein. Und es geht über Aachen, es geht über Nordbayern, dann eben nach Südbayern. Und wie Sie schon sagen, ein Chaos. Die meisten wissen, dass der Krieg zu Ende ist, dürfen es nicht laut sagen. Aber es gibt halt immer noch einen Restbestand von rückflutenden Wehrmachtssoldaten, von HJ-lern, von Volkssturm und so, die aus verschiedenen Motiven meinen, Dörfer noch verteidigen zu müssen. Und es war ganz klar, die Amerikaner machten keinen langen Prozess. Wenn ein Dorf Widerstand leistete, dann wurde es beschossen, manche auch ganz vernichtet. Und in diesem Zwiespalt, in dieser Konfusion standen die Leute und führende Leute in den Dörfern, Städten und Märkte, oft Pfarrer, weil sie natürlich im Besitz eines Kirchturms waren, aber auch Bürgermeister und Lehrer manchmal, riefen dazu auf, sich nicht mehr zu verteidigen, einen friedlichen Übergang zu gewährleisten, um wenigstens lebend in diese nächste Generation zu kommen.
Es war ein Chaos. Zigtausende Wehrmachtssoldaten sind in Richtung Süden gezogen, haben sich teilweise auch Zivilkleidung besorgt, sind desertiert. Auch da hat es dann Erschießungen gegeben, standrechtliche Hinrichtungen.
Das wäre ein eigenes Thema, das jetzt nicht direkt Thema meines Buches ist, aber die Wehrmachtserschießungen, also die Erschießungen von Soldaten an Soldaten, ist ein ganz eigenes Thema. Ist eine ganz hohe Quote in der ganzen Hitlerzeit gewesen, also erschossene Soldaten, die von Hitler selber liquidiert wurden, ist ein großes Thema, was auch noch der näheren Erforschung hat.
Jetzt in dem Fall geht es um Zivilisten, die sich große Sorgen gemacht haben um ihre Dörfer, die die weiße Fahne hissen wollten. Und in dieser Zeit sind einige oder viele von diesen Zivilisten erschossen worden von Deutschen.
Ja, das ist eben das Entscheidende, dass man das heute fast vergessen hat. Das sind Verbrechen von Deutschen an Deutschen. Ja. Was mir auch die Zeitzeugen noch gesagt haben, auch Historiker, direkt nach 1945 war man sich dessen schon bewusst und wurde auch stark thematisiert, weil das ist ja, diese Verbrechen fanden vor der Haustür statt. Ja, und man kannte den Pfarrer, man kannte den Bürgermeister, die da liquidiert wurden. Aber in dem Maße, wie dann die zahlenmäßigen Großverbrechen bekannt wurden, der KZ-Terror, die Shoah, hat das alles überdeckt. Ja? Und ich würde sagen, heute ist es einer Großteil der Bevölkerung, sind diese Endphasenverbrechen, wie wir sie nennen, kaum mehr präsent. Sollte aber, es gehört auch zu einer aufgeklärten kritischen Heimatpflege, sich damit auseinanderzusetzen.
Sie beschreiben in Ihrem Buch viele Beispiele, das betrifft fast alle Regionen von Bayern.
Also die Truppen, von denen wir gesprochen haben, kamen ja von Norden und von Westen. Insofern ist es eine Welle der Gewalt außerhalb Bayerns schon, dann in Franken, dann in Südbayern und betrifft alle Gebiete und Gegenden Bayerns. Ja. Wir wissen heute ein bisschen näher Bescheid, können wir auch noch ins Detail gehen. Ja. Was sind unsere Quellen? Ich habe erstens 2007 schon einen Film für die ARD und den BR gedreht, wo ich noch eine ganze Menge Zeitzeugen, Leben der Zeitzeugen erreicht habe. Und das ist, finde ich, ja auch gut, was da der Bayerische Rundfunk macht. Das schlummert in den Archiven. Und ich habe immer gesagt, da mache ich noch mehr draus. Ja. Eine zweite wichtige Quelle sind die Einmarschberichte des Kardinal Faulhabers. Aber da können wir vielleicht noch mal dann später im Detail drüber reden.
Die Front ist im Frühjahr 1945 immer näher gerückt, immer weiter nach Süden. Und die NS-Gräueltaten an der eigenen Bevölkerung sind immer mehr geworden, sogar teilweise wenige Stunden vor dem Einmarsch der Amerikaner. Darüber reden wir gleich. Im Frühjahr 1945 sind amerikanische und französische Truppenverbände von Westen und von Norden immer weiter in den Süden von Deutschland vorgerückt. Unmengen an Soldaten, an Panzern, Militärfahrzeugen und Artillerie war unterwegs. Und das klare Ziel, Hitler-Deutschland sollte besiegt werden. Aber das hat ein paar Monate gedauert und in dieser Zeit haben Deutsche an Deutschen fürchterliche Gräueltaten verübt. Und zwar oftmals geplant und zielgerichtet. Unter anderem durch die sogenannten Wehrwölfe. Herr Göttler, wer war das?
Ja, das ist nicht ganz pauschal zu sagen, aber grob gesagt, offenbar hat Himmler schon 1944 geahnt, dass vielleicht kriegerische Dinge auf eigenem Grund und Boden passieren und eine Untergrundbewegung organisiert. Das waren die Wehrwölfe. Die Wehrwölfe sollten hinter den Linien der feindlichen Truppen agieren, sie angreifen, sie schwächen, militärisch schwächen, aber auch die eigene Bevölkerung terrorisieren, in Angst und Schrecken versetzen, um sozusagen die Kriegsmoral aufrechtzuerhalten. Das waren kleine, wenig organisierte Gruppen, die in ganz Deutschland verteilt waren.
Sie beschreiben in Ihrem Buch die gezielte Tötung des Oberbürgermeisters von Aachen, der in seinem eigenen Haus, in dem Frau und Kinder gelebt haben, ermordet wurde.
Es ist jetzt nicht Bayern, aber es ist eine der wichtigen und aus meiner Sicht völlig absurden Geschehnisse dieser Zeit. Es war nämlich Aachen längst befreit. Zu diesem Zeitpunkt war Aachen befreit. Der alte katholische Jurist Franz Oppenhoff ist von den Amerikanern eingesetzt worden als Oberbürgermeister und hat schon Wochen und Monate agiert als Oberbürgermeister in dieser Chaoszeit. Das hat im Rest Deutschland, wo die Truppen noch nicht waren, wo es noch nicht besetzt war, dazu geführt, dass Himmler, der eine wirklich wichtige Rolle in diesem ganzen Chaos gespürt hat, eine Werwolfgruppe in Gang gesetzt hat mit Flugzeug. Die sind abgesprungen mit Fallschirmen bei Aachen, haben sofort einen belgischen Soldaten getötet, haben sich dann Zivilkleidung angelegt, haben sich durchgefragt zum privaten Wohnort des Oberbürgermeisters Oppenhoff und haben ihn kaltblütig vor den Augen seiner Frau erschossen.
Sie haben mit der Tochter des Opfers noch sprechen können?
Ja, zu meinen Dreharbeiten habe ich mit der Tochter noch gesprochen. Wie gesagt, mit vielen Zeitzeugen damals noch, wo immer noch totale Betroffenheit herrschte. Die sind alle nicht über diese Taten hinweggekommen. Das ist auch ein Thema, wo ich sage, wir haben heute viel mehr Blicke auf die Täter. Wir müssen auch die Opfer sehen. Die Opfer sind traumatisiert. Die Opfer haben manchmal sogar Schuldgefühle. Warum haben wir überlebt? Wir kommen vielleicht noch drauf zu sagen, was ist der psychologische Blick auf diese Vorkommnisse. Aber an dieser Stelle war es so, die Tochter hat bis zum Lebensende diese Vorkommnisse nicht überwunden.
Zum einen waren es diese sogenannten Wehrwölfe, es war die SS, die in der eigenen Bevölkerung grausam gemordet hat, und zum anderen waren es auch NSDAP-Kreisleiter. Sie schreiben von einem Fall in Heilbronn, sagen wir nochmal außerhalb von Bayern, wir rücken dann immer weiter nach Süden, in Heilbronn, wo an einem Haus im April 1945 eine weiße Fahne hing und daraufhin hat der dortige NSDAP-Kreisleiter auf das Haus schießen lassen und dabei sind 14 Zivilisten verstorben.
Ja. Also wenn man die Gruppe der Täter im Blick nimmt, so ist das gar nicht so pauschal zu sagen. Sehr unterschiedlich. Es sind SS-Offiziere, SS-Generäle beteiligt, es sind Volkssturmleute beteiligt, runter bis ganz junge HJler, in Ausnahmefällen auch Wehrmachtsoffiziere, aber es sind Ausnahmefälle, aber auch örtliche, wie wir schon gesagt haben, Wehrwölfe, aber einfach NSDAP-Funktionäre vor Ort. Eine große Bandbreite von Täterschaft.
Im Frühjahr 1945 sind die alliierten Truppen in Richtung Süddeutschland gezogen. Und kurz bevor sie in Städten und Dörfern einmarschiert sind, ist es immer wieder zu bestialischen Gräueltaten von Deutschen an Deutschen gekommen. Dr. Norbert Göttler hat diese Taten in einer Studie zusammengefasst, die einen traurig und sprachlos zugleich macht. Bevor wir darüber reden, wie Menschen überhaupt dazu fähig sind, so etwas zu tun, schauen wir jetzt nach Bayern. Die Besetzung Bayerns durch die Alliierten hat in Franken begonnen.
Genau, die Alliierten kamen also über Aachen, wie wir schon gesagt haben, Mitteldeutschland nach Franken, haben die großen Städte erstmal bedroht. Und auch dort hat sich selbstverständlich die Frage gestellt, wollen wir uns verteidigen bis zum Ende, was eindeutig zum Beschuss der Amerikaner geführt hätte, sind ganze Ortschaften auch vernichtet worden. Ein kleines Beispiel: an meinem Heimatlandkreis Dachau ist ein Dorf komplett vernichtet worden, nicht einmal von den Amerikanern, sondern von HJlern, die mit Panzerfäusten hantiert haben, das überhaupt nicht mehr verstanden haben und das ganze Dorf in Schutt und Asche gelegt haben. Also das war schon eine ganz reelle Bedrohung. Und so ist es jetzt in Nürnberg, in Würzburg, in den großen Städten, aber auch in vielen kleineren Städten, in Windsheim zum Beispiel, kommt es zu einer Frauendemonstration. Viele Witwen, Frauen demonstrieren öffentlich mit weißen Fahnen und es sind einfach noch NS-Machthaber in der Stadt und es werden da ganz viele erschossen und erhängt. Eine der bekanntesten ist eine Frau Christine Schmotzer, das ist die sehr bekannte Frau des Stadtrats und Großindustriellen, wird an öffentlicher Stelle erhängt.
Der SS-Untersturmbahnführer hat neben die Leiche ein Pappschild gelegt, schreiben Sie in Ihrem Buch, mit der Aufschrift, eine Verräterin wurde gerichtet.
Das war sehr häufig so. Man wollte erstens die Toten auch noch entehren sozusagen mit windigen Parolen. Ja. Aber man wollte natürlich auch zeigen, so geht es jedem, der es wagt, hier noch Widerstand zu leisten und zum kampflosen Aufgeben auffordert. So ging es, kommen wir vielleicht noch dazu, in Regensburg mit dem Domprediger Meier. Sie alle sind gestorben mit einem Pappschild vor der Brust.
In Zellingen im Kreis Main-Spessart ist ein Bauer wegen kritischer Äußerungen ebenfalls zum Tod verurteilt worden, an einem Baum erhängt vor den Augen seiner Frau.
Ja.
Und die Leiche musste mehrere Tage dort hängen als zur Abschreckung.
Ja, so ist es auch sehr häufig gewesen. Und auch wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, in Brettheim, das ist in Baden-Württemberg, sind sogar 4 Personen, darunter der Bürgermeister, erhängt worden. Und die mussten mehrere Tage erhängt dort hängen bleiben, damit die Bevölkerung sieht, so geht es jedem. Und aus der Sicht der Nazis war das Wehrkraftzersetzung und Übergabegesuche, die nicht legitim waren.
Im April 1945 ist die Zangenbewegung der alliierten Truppen in Richtung Süden weitergegangen, auch in Richtung München. Am 24. April, also genau 2 Wochen vor Kriegsende, hat der damalige Reichsminister Martin Bormann für die Region München befohlen, rücksichtslos durchzugreifen. Also obwohl vollkommen klar war, dass Hitler Deutschland den Krieg längst in einer totalen Niederlage verloren hat, ging das Morden von Deutschen an Deutschen weiter. Wie kann das sein?
Also es gibt da nicht einen Grund wahrscheinlich, das wird immer weiter zu erforschen sein, aber es gibt ein paar verschiedene Gründe, was bewegt Menschen so zu handeln. Das eine ist, tatsächlich gab es noch fanatische Endsiegparolen, wo die vollkommen Verbohrten immer noch glaubten, es könnte doch noch ein Sieg möglich sein. Es gab ja die Parole, Hitler hat sich in die Bergfestung der Alpen zurückgezogen und von dort wird der Widerstand aufblühen und der Sieg ist uns sicher. Das waren die vollkommen Verblendeten. Ja. Es gab aber auch natürlich diese Untergangsszenarien. Hitler hat immer gesagt, wenn wir als Spitze der NS-Bewegung nicht siegreich sind, dann hat es auch das ganze Volk nicht verdient. Also mit uns gehen alle anderen unter. Wenn wir schon nicht weiterkommen, müssen die anderen auch sterben. So. Ein drittes ist alte Rechnungen begleichen. Wir wissen auch heute, dass damals schon Listen bestanden, Todeslisten. Und wo Leute, die schon über längere Zeit sozusagen abschätzig über die Nationalsozialisten geredet haben, da auch noch bestraft wurden. Ein Beispiel ist in Oberbayern Hausham, das galt als links, das war eine Bergarbeitergemeinde und da gab es schon genaue Pläne, wer das nicht überleben wird.
Auch in Penzberg gab es Listen, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Ja. Darauf kommen wir noch. Es hat aber auch in militärischen Kreisen Widerstand gegeben. Gleich schauen wir auf die Freiheitsaktion Bayern, die eine friedliche Kapitulation erreichen wollte. Das ist die Sendung Habe die Ehre. Es ist 10.38 Uhr. Und bei uns steht heute ein neues Buch im Mittelpunkt. Es heißt Die weiße Fahne, NS-Endphasenverbrechen an Friedenswilligen in Bayern 1945. Es geht um Zivilisten, die kurz vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen oder der alliierten Truppen weiße Fahnen an Kirchtürme hingen oder an die Häuser hingen und die dafür von Deutschen getötet wurden. Zu dieser Zeit gab es auch in militärischen Kreisen, Herr Göttler, Männer, die eine friedliche Kapitulation erreichen wollten. Und einer davon war Hauptmann Ruprecht Gerngross. Er hat die Freiheitsaktion Bayern ins Leben gerufen. Wer war Ruprecht Gerngross und wie ging das vonstatten?
Also Gerngross wird heute ganz stark mit dieser Freiheitsaktion in Verbindung gebracht. Das ist teilweise auch richtig. Bisschen ungerecht, es gab auch andere Offiziere, die da mitgemacht haben, teilweise auch führende Positionen einnahmen, aber er ist das Gesicht sozusagen dieser Bewegung. Gerngross war Offizier der Wehrmacht, hat allerdings eine etwas eigenartige Biografie, ist in China geboren, ist also eher international sozialisiert, war aber dann Chef einer Nachrichteneinheit und hat halt sehr früh bemerkt, dass dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen ist, hat das nicht als Einzelperson sozusagen verbreitet, sondern gesagt, da müssen viele mitmachen, damit wenigstens die letzten Kriegstage einigermaßen friedlich vor sich gehen. Nicht? Und hat einen kleinen Kreis zunächst um sich geschart, aber dann in zwei großen Sendern, und da kommt auch der Bayerische Rundfunk mit ins Spiel, in Freimann und im Sender Ismaning verbreitet, jetzt ist der Krieg zu Ende, Leute, hisst die weißen Fahnen, macht keine Widerstände, es ist das Einzige, was wir noch tun können. Mhm. Da haben sich an heutiger Schätzung etwa 500 Personen solidarisiert und mitgemacht. An dieser Stelle muss man vielleicht die Dissertation von Veronika Diem erwähnen, die also sehr verdienstvoll ist zu diesem Thema. Aber leider muss man heute sagen, aus heutiger Sicht, es war vielleicht zu früh, es haben zu wenige mitgemacht, man konnte führende Wehrmachtsoffiziere nicht davon überzeugen, sodass letztendlich die Aktion, man hat sie genannt Fasanenjagd oder Aktion Leonrot, gescheitert ist. Und zwar sind damit sehr, sehr viele Menschen getötet worden, die sich an diese Vorgaben dieser Freiheitsaktion Bayern, FAB, gehalten haben. Sehr tragisch.
Diese berühmte Radioansprache, die war am 28. April 1945. Die Freiheitsaktion Bayern war kurz erfolgreich und dann nicht mehr. Und das hatte fatale Folgen, wie Sie schon angesprochen haben. An diesem 28. April, also nur 10 Tage vor dem Ende des Kriegs, sind in oberbayerischen Dörfern und Städten zahlreiche Menschen von den Nazis ermordet worden. Wir schauen dazu in den Perlacher Forst bei München. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es im Perlacher Forst zu dieser Zeit Massenerschießungen gab.
Ja, also in sehr vielen kleineren Orten gab es Erschießungen, da kommen wir drauf, aber Großerschießungen der örtlichen SS- und NS-Bewegung fanden im Perlacher Forst statt. Es gibt da eine kleine Gedenkstätte. Auch im Innenhof hier mitten in München, im Innenhof des damaligen Zentralministeriums, das ist heute das Landwirtschaftsministerium an der Ludwigstraße, da kann man auch reingehen, man kann eine kleine Tafel sehen. Wir müssen insgesamt sagen, es sind an vielen Orten, wo diese Gräueltaten passiert sind, kleine Gedenkmarterl oder Tafeln, aber man geht achtlos vorüber. Noch dazu, wenn es im Innenhof sich befindet. Also sie fallen nicht sehr auf. Vielleicht nach dieser Sendung wird man ein bisschen bewusster damit umgehen. Mhm. Also Massenerschießungen. Paul Giesler, der SS-Oberbefehlshaber für den Raum München, hat es angeordnet und viele haben mitgemacht. Die wurden dort im Perlacher Forst zuerst notdürftig verscharrt, die Toten. Auch sehr hochrangige sind da ein Major Günther Caracciola Delbrück, ein Sanatoriumsleiter Harald Dorn vom Tegernsee herkommend, ein Ministerialrat Hans Quecke. Also das waren jetzt nicht irgendwelche Leute, das waren damals sozusagen die bürgerliche Elite, die das Schlimmste verhindern wollten, sind da zur Strecke gebracht worden.
Wir sprechen heute über ein sehr trauriges Kapitel der Geschichte, nämlich über die letzten Kriegstage in Deutschland und in Bayern im Frühjahr 1945. Herr Dr. Göttler, Sie haben erzählt, dass die Freiheitsaktion Bayern eine friedliche Kapitulation erreichen wollte. Und als die alliierten Truppen nicht mehr weit von München entfernt waren, hat die FAB am 28. April 1945 den Sender Ismaning besetzt und die Bevölkerung dazu aufgerufen, weiße Fahnen zu hissen. Das ist schiefgegangen, die Freiheitsaktion Bayern wurde zersprengt und dann kam es zu vielen Katastrophen in den Dörfern und Städten auf dem Land.
Also es ist wohl sehr wahrgenommen worden, weil alle noch irgendwie die Sender gehört haben, wie geht es denn weiter, wie ist in dieser katastrophalen Zeit, haben sie ja kaum Informationen offizieller Art mehr gehabt. Also angekommen ist es bei vielen. Mhm. Nicht alle haben sich daran gehalten, vor allem nicht eben auch militärische Größen. Das war wahrscheinlich das Hauptproblem des Scheiterns. Aber viele Bürgermeister, viele Pfarrer, viele einfache Pfarrer haben jetzt gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, weiße Fahnen zu hissen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Aber in vielen Orten, selbst in kleinen Orten, waren noch versprengte, wie wir schon gesagt haben, HJler, Volkssturm, ähnliche Gruppen, die jetzt die Zeit gesehen haben, wenigstens Rache zu nehmen an dieser Art von Widerstand.
Mhm. Zum Beispiel in Ebrandshausen im Landkreis Kelheim, dort hat der Pfarrer am Kirchturm die weiße Flagge gehisst. Er wurde von der SS in einem Wald durch einen Genickschuss getötet. An diesem 28. April gab es auch in vielen anderen Orten Tötungen durch die SS in Landshut, in Erding, in Iffeldorf, in Mering, in Burghausen, in Götting, bei Bad Aibling, wo auch ein Pfarrer bestialisch ermordet wurde, oder auch in Dachau.
Ja. Vielleicht kann man vorher noch sagen, wo haben wir eigentlich diese ganzen Informationen her? Mhm, ja. Es gibt tatsächlich, und das ist verdienstvoll, bei aller Zwiespältigkeit, die man sonst dem Kardinal Faulhaber vorwerfen kann, er hat sehr schnell nach 1945 alle seine Pfarrer in der Diözese angewiesen, Einmarschberichte zu schreiben. Wie war denn das ab dem März 1945, manchmal über ein halbes Jahr weg, ein Jahr weg, wie ging das bei euch vor? Und fast alle Pfarrer haben sich dran gehalten und auch sehr zeitnah Einmarschberichte geschrieben. Da manche eine halbe Seite, manche 20 Seiten. Das war ein bisschen unterschiedlich.
Ne? Wie viele sind das ungefähr?
Gut, das sind, also was die ganze Diözese betrifft, das ist ja praktisch identisch mit Oberbayern, Hunderte. Mhm. Ja, auf jeden Fall Hunderte. Viele davon sind erhalten. Es sind manche Dekanate aus irgendwelchen Gründen verschollen oder von einzelnen Orten, kann man schwer beurteilen, sind auch publiziert vom Diözesanarchiv, sodass man sie auch lesen kann. Das ist für uns eine ganz wichtige Quelle. Man muss auch diese Einmarschberichte zeitkritisch lesen, das auch. Aber im Großen und Ganzen sind es wichtige Quellen und die nennen meistens Ross und Reiter, Täter und Opfer. Mhm. Nebenbei, es gibt auch ein bisschen, selbst bei diesem Thema mal was zu schmunzeln, denn für manche Pfarrer war es enorm wichtig, wie viel Liter Messwein gestohlen wurden von den Alliierten oder welcher Rosenkranz nicht zu Ende geführt werden konnte, und alles andere war ihnen nicht so sehr wichtig. Das gab es natürlich auch. Bisschen ernsthafter, aus diesen Einmarschberichten ergibt sich keine Sympathie der Pfarrer für das NS-System, also eigentlich nirgends. Allerdings fühlen sie sich alle als Opfer, permanent. Vorher Opfer der Nazis. Und dann Opfer der einmarschierenden Truppen, die dann natürlich Unruhe machen, mal ein Messwein stehlen oder sowas. Ja. Das ist doch auch jetzt mal sozialhistorisch eine interessante Tatsache. Man ist vorher Opfer, man versteht sich auch hinterher als Opfer.
Wie war denn das ist natürlich ein eigenes, riesengroßes Thema, die Haltung der Kirche in diesen Tagen. Da gibt es ein Beispiel aus Regensburg.
Ja, das Beispiel aus Regensburg ist sehr interessant, weil es, glaube ich, schon ein bisschen symptomatisch ist. Die allermeisten Pfarrer, Ordensangehörigen und sowas waren Gegner der Nazis. Das braucht man. Aber sie waren natürlich auch ein Stück Opportunisten. Sie fühlten sich auch bedroht und unterdrückt und konnten keinen recht offiziellen Widerstand leisten. Bei den höheren Angehörigen, Bischöfen und sowas, da hat die Sache schon ein bisschen anders ausgesehen. In Regensburg war es zum Beispiel so, dass sich auch im Zusammenhang mit der Freiheitsaktion weiße Fahnen gezeigt wurden, Großdemonstrationen, ja, mit Beisein einiger Kleriker, unter anderem Dr. Johann Mayer, der Domprediger am Großen Dom zu Regensburg, ja, hat sich eindeutig für die gewaltlose Übergabe eingesetzt. Er wurde denunziert, es waren in dieser Menge, wie halt immer, schon auch noch Gestapo-Beamte, die waren noch im Amt, ja, die natürlich hinterher dann weitergelebt haben friedlich. Und die haben ihn und ein paar andere angezeigt. Es kam sofort zu einem Standrecht. Da können wir vielleicht noch drüber reden, was ist ein standrechtliches Verfahren. Mhm. Und einen Tag später wurden sowohl er gehängt, auch ein Arbeiter, der eher zufällig in der Nähe war, wurden aufgehängt. Auch wieder mit diesem Pappschild vor der Brust. Ja. Keine Unterstützung. Es war ja ein ganzer Tag, 24 Stunden, wo man ihn schon festgenommen hatte. Keine Unterstützung bekam er von seinem zuständigen Bischof, Buchberger, der in seinem Bunker saß und gesagt hat, hätte er sich nicht so hervorgetan, dann wäre ihm nichts passiert. Ja. Also diese Zwiespältigkeit der Kirche, die gab es schon auch.
Der April, Ende April 1945, dieser 28. April, der taucht sehr oft auf. Das ist eben dieser Tag, an dem die Durchsage im Radio war. Es ging ja schon irgendwie wie eine Initialzündung durch Südbayern oder durch diesen Sendebereich. Wie groß war der Sendebereich? 100 Kilometer.
Wir wissen auch, dass er teilweise in Österreich empfangen wurde. Ich meine sogar gelesen zu haben, Erich Kästner saß in Österreich und hat diese Funksprüche aufgefangen.
Mhm. Besonders viele Menschen wurden von den fanatischen Nationalsozialisten im oberbayerischen Penzberg ermordet. Das war die sogenannte Penzberger Mordnacht. Ich glaube, es ging darum, dass die Nationalsozialisten das Bergwerk sprengen wollten, bevor die Alliierten anrücken. Mhm. Und das wollten einige Bürger verhindern.
Es ist wie immer ein ähnliches Thema. Wenn wir diesen Krieg schon nicht gewinnen, dann verbrannte Erde hinterlassen. Das gab es in ganz Deutschland, wo dann Brücken gesprengt wurden, Straßen und in Penzberg eben das Bergwerk, das ja für Penzberg existenziell wichtig war, auch für das Weiterleben. Daraus sieht man, was ist eine Motivlage. Wenn wir schon diesen Krieg nicht gewinnen, dann sollen die auch keine Zukunft haben. Vor allen Dingen, und da sind wir wieder beim Thema, missliebige Ortschaften. Wir hatten es schon bei Hausham, das linke Hausham, das Bergarbeiterhausham. Das ist bei Penzberg auch so. Der Bürgermeister war ein SPD-Bürgermeister vor dem Krieg und so, nicht? Und später dann war er immer noch Bürgermeister, gehörte zu den ersten Opfern. Das heißt, eine ganze Reihe der Bürgerinnen und Bürger von Penzberg haben sich mit weißen Fahnen, mit Funksprüchen etc. für die Erhaltung dieses Ortes eingesetzt. Und es kam wirklich zu einer grausamen Gewaltorgie, kann man sagen. Auch wieder dieser Gauleiter Paul Giesler spielt eine Rolle. Dann, wir haben es vorhin schon gesagt, Werwölfe, die Werwolf-Gruppe Zöberlein spielt eine Rolle, die dann massenweise Menschen gehängt und erschossen hat.
Ja. Es wurden 7 Menschen vor der Stadt erschossen. Es wurden dann 2 Ehepaare und 4 Männer an Balkonen und Bäumen erhängt. Darunter auch eine schwangere Frau. Insgesamt wurden in dieser Nacht in Penzberg 16 Menschen getötet. Tja, wir unterhalten uns nach 11 Uhr weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott zur zweiten Stunde von unserer Vormittagssendung. Bei uns zu Gast ist heute der Historiker, Journalist und Buchautor Dr. Norbert Göttler. Soeben ist ein Buch von ihm erschienen mit dem Titel »Die weiße Fahne«. Er beleuchtet darin die Gräueltaten von Deutschen an Deutschen in den letzten Wochen und Tagen des Zweiten Weltkriegs. Wir haben noch einiges zu besprechen in dieser Stunde, Herr Dr. Göttler, unter anderem die Aufarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg und auch die Wahrnehmung heutzutage in den Orten, in den Dörfern und Städten. Es ist erschütternd, was man in dem neuen Buch von Dr. Norbert Göttler liest, Die weiße Fahne. Es ist unfassbar, wenn man diese Dinge liest, die mitten bei uns in Bayern passiert sind, in Dörfern, in Städten, wenige Tage bevor der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist. Herr Dr. Göttler, Sie sind in Dachau daheim. Auch da hat es solche Fälle gegeben.
Ja. Vielleicht bloß noch ganz kurz vorher. Ich habe, glaube schon in der ersten oder zweiten Seite geschrieben, ich habe keine neuen Fälle entdeckt oder sowas, gell? Sondern ich habe sie zusammengefasst, zusammengeführt. Es überall gibt schon ein bisschen historische Forschung, das ist völlig unbestritten, aber sie ist sehr versteckt, apokryph unterwegs, man findet sie kaum, also man hat sehr Mühe, überhaupt an diese Materialien zu kommen, was eben zeigt, dass man sich lange Zeit nicht damit beschäftigt hat. Vor allen Dingen so der genaue Lupenblick auf Gemeinden, auf Orte, auf Dörfer. Die große Geschichtsschreibung hat sich natürlich beschäftigt mit Endphasenverbrechen, aber das ist alles sehr überblicksartig. Mhm. Und ich finde, auch als Heimatpfleger muss man genau hinschauen in die Dörfer. Nur dann hat man auch irgendwo einen Bezug dazu und auch eine Betroffenheit.
Ja. Weil wir gerade von der Heimatpflege sprechen, die Heimatpflege hat dieses Thema ja lange Zeit eigentlich nicht behandelt.
Ja. Ja, also ich habe ja auch einen sehr speziellen Heimatbegriff, aber auch eine Ansicht, was Heimatpflege zu leisten hat. Gell? Wir haben ja sehr viel zu tun mit den schönen Themen der Heimat, das ist völlig unbestritten, mit Literatur, mit Denkmalpflege, mit Kunst, mit allem Möglichen, mit Mundart, mit Gesang, mit Musik. Aber ich bin der Meinung, auch die Heimatpflege muss einen Blick auf die Gebrochenheiten der Heimat werfen, um wirklich authentisch zu sein und um wirklich eine dauerhafte Beziehung zur Heimat zu haben. Ich sage immer so, es ist vielleicht wie in einer Beziehung, wenn man nur sozusagen die positiven Hochglanzseiten seines Partners sieht, dann wird man auf die Dauer wahrscheinlich irgendein Problem kriegen. Mhm. Man muss auch mit den Gebrochenheiten leben und so ist es mit der Heimat auch. Das soll nicht unbedingt total im Vordergrund stehen, aber es ist ein wichtiger Teil einer kritischen Heimatpflege und als solches sehe ich auch dieses Publikationswerk da.
Was mir immer wieder auffällt, ich weiß nicht, inwieweit man da für die Fläche in Bayern sprechen kann, aber ich kann es jetzt bei mir daheim sagen, in der Heimatgemeinde habe ich vor ein paar Jahren, bin ich jetzt angegangen, das Kriegsende zu recherchieren und niederzuschreiben. Und da ist mir aufgefallen, es ist eigentlich nichts aufgeschrieben worden aus dieser Zeit. Ja. Man hätte ja 50, 60 Jahre Zeit gehabt, aber man hat es nicht getan. Ja. Warum?
Hat auch verschiedene Gründe, die wir nicht endgültig ausloten können. Aber es war ja so, dass nach 45 Opfer und Täter gerade in diesen Endphasenverbrechen weiterhin in den Orten wohnten, in den Städten wohnten, vielleicht bloß ein paar Straßenzüge entfernt. Und man hat wahrscheinlich gemeint, das Beste ist, um weiterleben zu können, es zu verschweigen und zu verdrängen. Auch Einzelverdrängungen natürlich haben genauso stattgefunden. Oft eher bei Opfern. Das ist das Verrückte, dass sich Täter leichter getan haben, weiterzuleben als Opfer oder Nachkommen von Opfern. Das sagt uns auch die Aufarbeitung der Psychologie. Ja. Also das sind so Gründe. Und vordergründig hat man dann hingeschoben Datenschutz und wir enden mit unseren Dorfchroniken lieber 1933 und ja. So. Aber in Wirklichkeit ist es diese Scheu sozusagen, sich da dem wirklich auszusetzen.
Drum hat diese Aufarbeitung oft dann erst in den 90ern oder um 2000 begonnen, ja. Wo eine jüngere Generation, die selber nicht involviert war, begonnen hat, von außen drauf zu schauen.
Ja, aber da geht die Schere auch auseinander. Es gibt ein Segment der jüngeren Generation, die sehr interessiert sind, wo man dann auch sagen muss, es sind manchmal Gespräche über zwei Generationen hinweg einfacher zu führen. Also der Enkel mit dem Opa kann mal leichter reden als der Sohn mit dem Vater. Das haben wir mehrfach erlebt. Ich habe ja viele Interviews geführt und natürlich vielfach gesagt, leider haben wir keine Zeitzeugen mehr, die sind ausgestorben. Andererseits hat man in den 80er, 90er Jahren besser reden können als vielleicht in den 60er oder 70er Jahren. Mhm. Also weil einfach der Abstand irgendwo emotional auch schon mehr da ist. Ja. Aber leider muss man schon auch sagen, ich glaube, dass es viele der jüngeren Generation gibt, die sich gar nicht damit mehr beschäftigen, auch von diesen Endphasenverbrechen vor ihrer Haustür, da wo sie wohnen, zwei Straßenzüge weiter, kaum Kenntnis haben. Das ist auch ein kleiner, hilfloser Versuch, solche Publikationen zu platzieren.
Mhm. Auch die Sendung ist ein Versuch, den Menschen wieder näher zu bringen, was da passiert ist.
Ganz wichtiger.
Ich sage nur Landwirtschaftsministerium, wo wir vorher darüber gesprochen haben. Ich war auch schon öfter in dem Innenhof, ich habe die Tafel noch nie gesehen.
Man muss sie suchen. Mhm. Man muss sie suchen.
Ein weiterer Punkt ist die juristische Aufarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da schauen wir jetzt nach Altötting. In Altötting haben 8 Menschen ihr Leben lassen müssen. Sie wurden von den Nazis ermordet. Menschen, die Altötting retten wollten. Was ist da passiert in Altötting?
Altötting war als religiöses Zentrum Bayerns oder Oberbayerns den Nazis immer ein Dorn im Auge. Auch ein bisschen provoziert. Man hat die Heilig- oder Seligsprechung des Konrad von Parzham ist im Dritten Reich passiert. Das hat den Nazis natürlich überhaupt nicht gefallen. Und Führende haben wahrscheinlich Altötting schon im Blick gehabt. Und wie dann die Situation Freiheitsaktion Bayern kam es eben auch in Altötting zu einem kleinen Aufstand. Es war eine kleine Demonstration. Auch der Stiftsdekan Vogel ist dabei, wieder ein Kleriker. Es werden weiße Fahnen gehisst. Und es kommt, wie es kommen musste, der SS-Oberbefehlshaber, ein örtlich bekannter Mensch, hat gesagt, ich werde erst glücklich sein, wenn die Stiftskirche, wenn die Kapelle von Altötting in Schutt und Asche liegt. Also dieses Gefühl, wenn wir schon nicht gewinnen, dann wird auch die Kirche und dieser Wallfahrtsort nicht gewinnen. Wir provozieren den Beschuss der Amerikaner. Die Amerikaner hat man schon gehört. Das Geschützdonner war schon vor der Haustüre. Und dagegen demonstrierten da eine ganze, mehrere Handvoll Leute. Aber wie es immer geht, sie sind denunziert worden. Sie haben schon einige führende Nazis inhaftiert, in den Keller des Rathauses gesperrt, wurden von anderen befreit. Sie selber wurden hingerichtet, wiederum in einem Innenhof hinter der Kirche. Einer der Beteiligten war übrigens noch Riehl. Hans Riehl war ein Lagerhausverwalter und ist der Vater der beiden doch bekannten Journalisten Hans Riehl Junior und Riehl Heise geworden. Und Riehl Heise hat mir noch gesagt, Sie als Opferfamilie sind hinterher eigentlich gemobbt worden als Vaterlandsverräter, als Nestbeschmutzer und mussten letztendlich Altötting verlassen. Die Täter waren weiterhin dort tätig.
Was ist das für ein Mechanismus, dass man die sich dafür eingesetzt haben, dass der Ort gerettet wird, dass er nicht zerstört wird, die teilweise mit dem Leben dafür bezahlen mussten, dass die dann die Nestbeschmutzer waren? Ja. Wie gibt es sowas?
Also letztendlich kann ich Ihnen das auch nicht sagen. Das sind die Abgründe sozusagen des Menschlichen, der Überlebenswille auf Kosten von anderen und nicht die Bereitschaft, irgendwo reflektieren und weiterzudenken. Das ist leider kein Einzelfall, sondern eher die Regel gewesen.
Ein großes und wichtiges Thema ist die juristische Aufarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg. Nehmen wir mal das Beispiel Altötting. Da sind Ende April 8 Menschen von den Nationalsozialisten ermordet worden. 8 Deutsche. Nur durch den Altöttinger Aufstand konnte die Gnadenkapelle gerettet werden. Die Urteile für die SS-Männer, die 8 Menschen umgebracht haben, die waren nach dem Krieg dann vergleichsweise mild. Ein Hauptsturmbannführer, habe ich gelesen bei Ihnen, wurde zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt, einer zu 8 Jahren und der SS-Oberleutnant bekam einen Freispruch. Ist das jetzt, war das nur bei diesem Fall so oder waren die öfter so mild, die Urteile?
Ja. Also leider ist dieser Fall symptomatisch für die gesamte Aufarbeitung. Es ist nicht so, man hat sich schon juristisch beschäftigt nach 1945. Es gab auch ein paar hervorragende Juristen, die sich beschäftigt haben. Aber im Großen und Ganzen hat man die Dinge verdrängt, hat sehr, sehr milde Urteile gesprochen, die nach ersten Revision, nach der zweiten Revision immer noch reduziert wurden. Ganz viele sind freigekommen. Ich würde sagen, 90% der Täter dieser Endphasenverbrechen sind niemals dafür belangt worden. Ja. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist der berühmte Flaggenerlass Himmlers vom März 1945 und der hieß: Aus einem Haus, aus dem eine weiße Fahne erscheint, sind alle männlichen Personen zu erschießen. Es darf bei diesen Maßnahmen keinen Augenblick gezögert werden. Das ist Originalton Himmler. Daraufhin haben sich alle, auf diesen Passus haben sich alle bezogen, haben einen Befehlsnotstand sozusagen geltend gemacht und der ist fast allen auch zuerkannt worden. Mhm. Aus heutiger Sicht, ich habe mit Juristen gesprochen, muss man sagen, dieser Befehlsnotstand, den hat es so nicht gegeben für führende Personen, die diese ganzen Massaker angeordnet haben. Die heutige Justiz geht davon aus, dass das weitgehend Morde sind und keine Befehlsausübungen. Ja, aber das war zu spät. Ich kann Ihnen ein paar Beispiele auch andererseits sagen. Ja. Dieses Brettheim wo in Württemberg, wo 4 führende Dörfleute ermordet wurden, völliger Freispruch von Anfang an. Ansbach, der Kollege Limpert, der gestorben ist, 10 Jahre Haft zunächst für den Täter, aber 51 entlassen. Ruckdeschel in Regensburg, der den Johann Mayer ermorden ließ, zunächst zu 8 Jahren verurteilt, 52 entlassen und dann, man höre, Gästeführer für prominente Gäste bei VW Wolfsburg. Ja, es sind Mörder. Zöberlein in Penzberg, sehr früh entlassen. Ganz schlimm in Göttingen, der Pfarrer Grimm.
Bei Bad Aibling.
Josef Bachot, das war ein Belgier, der konnte erstmal untertauchen, ist 16 Jahre nicht gefunden worden, man hat auch nicht gesucht. 16 Jahre. Dann hat man ihn 1963 zu 3 Jahren verurteilt. Das war schon abgegolten mit Untersuchungshaft. Der hat, während alle anderen noch lebten von den Angehörigen, als freier Mensch diesen Gerichtssaal verlassen. Es war damals Empörung.
Jetzt fragt man sich natürlich, die Frage drängt sich ja geradezu auf, saßen damals in den Gerichten möglicherweise auch Menschen, die früher mit dem Nationalsozialismus eng verstrickt waren?
Letztendlich wäre das eine ganz eigene Studie. Ja, ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, was Urteil gesprochen wurde. Es gab auch welche, die sehr engagiert waren, die nicht gleich aufgegeben waren. Wie weit die Politik wieder Einfluss genommen hat, kann ich auch nicht sagen. Wären eigene Forschungen. Aber die Urteile, so wie sie sind, man hat sich auf diesen Befehlstand irgendwie geeinigt. Man hat sehr milde Urteile gesprochen. Justizverfolgung nach 1945 war eher schwach, das muss man sagen. Vielleicht muss man noch eines ins Spiel bringen, fliegende Standgerichte, weil das klingt ja auch juristisch. Ja, und auch darauf hat man sich bezogen. Schon im Februar 1943 hat Hitler fliegende Standgerichte eingesetzt oder befürwortet. Was ist das? Das ist eigentlich nichts anderes als die Aufforderung zur Lynchjustiz. Jeder Befehlshaber, jeder SS-Offizier konnte ein Standgericht mit 2-3 Gleichgesinnten in die Wege leiten und einen Misslieben zum Tod verurteilen. Die hatten das Recht, Todesurteile auszusprechen und sofort durchzuführen. Aus heutiger Sicht ist ein fliegendes Standgericht, es nennt sich Gericht, ein vollkommen unjuristisches Verfahren und damit ein verbrecherisches Verfahren.
Das ist die Sendung Habe die Ehre. Es ist erschütternd, wenn man die vielen Orte in dem Buch liest, Orte, an denen Menschen kurz vor Kriegsende ermordet wurden durch solche Standgerichte, die Sie vorher gerade beschrieben haben. Auch da in Ihrem Heimatort, nämlich in Dachau.
Ja, Dachau hatte natürlich von Beginn an eine Sonderrolle, dadurch, dass 1933 schon das Konzentrationslager errichtet wurde vor den Toren der Stadt. Der Grund war nicht die Stadt Dachau, sondern es war ein Areal, das seit dem Ersten Weltkrieg schon dem Staat gehört hat, eine Pulver- und Munitionsfabrik war und deswegen aufgelassen war, aber schon militärisch gesichert war. Also hat man das genutzt. Himmler kannte das Gelände, weil der in Schleißheim Landwirtschaft studiert hat, ja, nebenbei gesagt. Gut, es kommt zu 45 und da kommt es zu einer Sondersituation. Nämlich zu zwei Gruppen, die sich schon länger mit Widerstand beschäftigen, also länger heißt Wochen und Monate, im Untergrund agieren, aber sich eigentlich praktisch kaum kennen und sehr, sehr unterschiedlich sind. Das eine ist eine Gruppe von ehemaligen KZ-Häftlingen, die flüchten konnten und sich untergetaucht sind, weil manche davon Kommunisten, das spielt dann später eine Rolle. Und die andere Gruppe, auch 7, 8 Leute, eine bürgerliche Gruppe, die sich damit beschäftigt, wie geht es, wenn der Krieg verloren geht, mit unserer Stadt weiter. Und ganz kurz vor eben diesen genannten Zeiträumen vereinigen sich die, lernen sich die erst teilweise kennen und planen den Widerstand. Und der ist schon sehr weit gediehen. An diesen berühmten Tagen treffen sich die oben in der alten Stadt, setzen die SS-Einheiten, soweit sie da oben in der Stadt waren, fest, sperren die ein, wie in Altötting zum Beispiel, und meinen eigentlich schon, diesen Sieg sozusagen gewonnen zu haben. Was passiert? Ein fast tragischer Zufall. In einem der Brauereigasthäuser logiert ein völlig fremder SS-Offizier, der mit Dachau gar nichts zu tun hatte, sieht diese Zusammenrottungen sozusagen und gibt sofort Alarm in die verbliebenen SS-Einheiten am Konzentrationslagergelände. Und die kommen mit Maschinengewehren von allen Seiten und eröffnen sowieso gleich das Feuer und erschießen letztendlich alle Betroffenen oder viele der Betroffenen, 2 oder 3 überleben. Es ist sogar einer, der schlecht hörte, durchgegangen, der wurde auch gleich mit erschossen. Der hat mit dem Aufstand gar nichts zu tun gehabt. Also eine Sondersituation, aber mit demselben Ergebnis. In der Folge war es noch interessant. Dadurch, dass ja auch hier Kommunisten beteiligt waren, war das offenbar den damaligen Stadträten und Bürgern ungeheuer, da sozusagen ein ehrendes Gedenken zu machen. Können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Das heißt, es gab schon eine kleine Tafel, auch sehr unauffällig, aber dass es an diesem Ort, dass der wirklich umbenannt wurde zum Widerstandsplatz und sowas, das ist alles erst in den 80er Jahren geschehen, nach Recherchen eines SZ-Redakteurs Dr. Hans Holzheider. Ja. Also auch da 20, 30, 40 Jahre später überhaupt erst ein Umdenken.
Jetzt gibt es in Dachau natürlich Sie, Sie kümmern sich um die Ortsgeschichte, auch um solche Dinge, nehme ich mal an. Ist es im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger in Dachau?
Also ich nehme in gewisser Weise die Dachau da immer etwas auch in Schutz. Ich habe nämlich ganz schwierige Zeiten schon erlebt. Es gab erstens schon, das habe ich selber nicht mehr erlebt, aber gehört, selbst die Gründung der KZ-Gedenkstätte war extrem umstritten. Ganz viele Dachau wollten das nicht. Das ist aber nicht von Dachau bestimmt worden. Das ist natürlich eine Frage der Staatsregierung. Es gibt ja 2 bayerische Gedenkstätten, das ist Flossenbürg und Dachau. Aber es traf auf erheblichen Widerstand der Dachauer, vieler Dachauer. Und zweitens, dann gab es in den 80er Jahren eine Diskussion um eine Jugendbegegnungsstätte. Das ist auch enorm kontrovers diskutiert worden, ist aber eben auch durchgesetzt worden. Diese Lernprozesse haben schon Früchte getragen. Also ich würde sagen, dass heute eine Aufarbeitung der Vergangenheit, soweit sowas überhaupt möglich ist, eine Begegnung, ein Lernort entstanden ist, der doch überregional bekannt ist. Also da ist man, ich bin ja als Journalist und Filmemacher viel rumgekommen, da würde ich sogar sagen, sind die Dachauer etwas weiter als in anderen Orten, wo man leicht sagt, damit haben wir nichts zu tun. Das ist sogar so, dass ich schon auch kritisch feststellen muss, dass oft eine Mentalität herrscht, also das mit der Vergangenheitsbewältigung, das macht ihr mal ihr Dachauer gut, wir müssen uns da nicht drum kümmern. Das stimmt auch nicht. Jeder grabe vor seiner Haustüre.
Ja. Oft auch, weil man nichts mehr darüber weiß. Was würden Sie sich wünschen für die Dörfer und Städte auf dem Land, wo gerade die Dörfer vieles verschwiegen wurde, nicht aufgezeichnet wurde und im Prinzip weg ist? Oder wo man es einfach wegschiebt?
Also wie Sie richtig sagen, Wissen ist natürlich erst einmal eine Grundvoraussetzung, sich beschäftigen. Es gab lange Zeit, in der die Schulen das nicht geleistet haben. Ich habe es nicht so erlebt. Also es gab auch positive Beispiele, das ist ganz klar. Aber jede Generation neu muss sich natürlich beschäftigen. Eine heutige junge Generation hat andere Voraussetzungen. Sie sind nicht mehr so direkt betroffen und es ist sehr abstrakt. Das spielt auch, sage ich jetzt mal, in der Geschichte der Gedenkstätte des KZ eine Rolle, wo fast keine Zeitzeugen mehr da sind. Das muss eine Gedenkstätte dazu bewegen, eine andere Form von Vermittlung zu generieren. Das wird neu dazukommen. Aber ich habe natürlich schon auch große Sorge, wenn ich höre, wie junge Generationen wählen, wie sie ticken, wie sie wieder neu einen rechtspopulistischen Ansatz manche auch mit sich tragen. Das macht mir große Sorgen.
In der Corona, zur Zeit der Corona-Pandemie wurden viele Dinge verbreitet über Mobiltelefone, über verschiedene Kanäle, über E-Mails, die mich unfassbar getroffen haben, weil es da auch darum ging, das hat es ja alles gar nicht gegeben. Und plötzlich erwachsene Menschen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, wo man denkt, Mensch, Handwerksmeister, Ingenieur oder sonst irgendwas, Landwirt, sagen, das ist, die haben uns in der Schule angelangt. Das macht einen völlig sprachlos.
Ja, das ist so, weil dagegen kann man fast mit intellektuellen Mitteln, auch mit Hörfunkmitteln kaum angehen, weil das so emotionale Abgründe sind. Ja. Man kann nur immer wieder versuchen, dagegen anzugehen, aufzuklären, Veranstaltungen zu machen. Wir tun das schon und da ist auch ein bisschen meine Erfahrung, es kommen Leute zu diesen Veranstaltungen, aber sie sind fast alle Ü60. Also Ältere, die sind ja jetzt auch nicht mehr Zeitzeugen, gar nicht, aber die kommen. Aber drunter ganz schwer. Also junge Generationen zu dem Thema zu erreichen, da gibt es eine kleine Szene, das ist wohl wahr, aber die sind nicht symptomatisch.
Wir schauen jetzt nochmal in die letzten Tage, auf die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Am 30. April 1945 wendet sich im Süden langsam immer mehr das Blatt eigentlich. Als München eingenommen wird auch.
Ja, also München war ja die letzte Großstadt, die eingenommen wurde. Ab dann war klar, dass Deutschland es gefallen ist. Aber diese fanatische Vorstellung der Alpenfestung, die hat bei manchen immer noch gezogen. Also das war ein Motiv, sozusagen Durchhalteparolen, auch selbst gegenüber der Wehrmacht. Die Wehrmacht war weitgehend schon geschlagen und hat das auch so empfunden. Aber die SS und verschiedene entsprechende Organisationen haben noch versucht, die Moral aufrechtzuerhalten, wegen dieser fanatischen Vorstellungen. Und das mit aller Gewalt, also ein Stichwort der Werwölfe, das hatten die auch auf ihrem Schild, Hass ist unser Gebet. Hass ist unser Gebet. Das ist das offizielle Schlachtruf sozusagen der Werwölfe. Und da haben die bis zum Schluss noch ihr Unwesen getrieben. Warum? Also letztendlich kann man diese Untiefen der Menschheit nicht ausloten, aber es gibt selbst heute bei Psychologen den Begriff des Mitnahmesuizids. Also wenn ich schon in den Tod gehe, wenn ich schon in den Untergrund gehe, dann nehme ich so viel wie möglich mit. Ja. Wir kennen das zum Beispiel auch von Flugzeugführern, die aus irgendeinem Grund untergehen wollen und dann die ganze Belegschaft und die ganzen Gäste mit in den Tod reißen. Auch sowas spielt psychologisch eine Rolle. Man kann es letztendlich nicht ausloten, aber ich habe versucht, 3-4 Interviews anzuschließen, unter anderem mit einem Psychotherapeuten, der sich mit den Nachkommen von Opfern beschäftigt.
Wir haben noch ein paar Beispiele. In Bad Reichenhall wurde der Bürgermeister am 3. Mai erschossen, als er die weiße Fahne übergeben wollte. In Eisenerz, Landkreis Traunstein, ist ein Mann erschossen worden, weil er ein Rotkreuzschild aufgestellt hat. Es gibt noch viele, viele weitere Beispiele, die Sie in Ihrem Buch aufführen. Sie haben recherchiert in den Einmarschberichten der Pfarrer im Erzbistum München und Freising. Welche Quellen sind Ihnen noch zur Verfügung gestanden?
Also überregional gibt es viele Quellen, weil sich ja schon viele Historiker auch beschäftigt haben. Das ist ja völlig unstrittig. Bloß so ins Detail zu gehen, ist selten. das empfinde ich eben als Aufgabe auch der Heimatpflege. Und da würde ich mir auch wünschen, dass örtliche Heimatpfleger, Geschichtsforscher, auch Hobby-Geschichtsforscher sich mehr damit beschäftigen. Jetzt ist die Zeit gegeben, diese alten Bedenken, man kann doch da keine Namen nennen, sollte eigentlich vorbei sein. Und je mehr wir einfach wissen, umso detaillierter ist das Bild. Ich bin, das möchte ich noch anschließen, auch in einer Kommission, einer bayerischen Kommission für das immaterielle Kulturerbe Bayerns. Und da haben wir immer wieder auch Anträge von Traditionsvereinen, von Schützenvereinen, von Gebirgsschützen, von Trachtenvereinen, Veteranen. Die nehmen wir sehr gerne und wohlwollend an. Wir, aber das ist uns auch von der Zentrale der UNESCO in Paris vorgeschrieben, wir sagen, ihr müsst euch aber auch mit eurer Zeitgeschichte beschäftigen. Und da tun sich viele immer noch sehr schwer. Selbst wenn sie nichts zu verbergen haben, nein, das wollen wir nicht. Mhm. Aber das muss sein. Ich bitte alle Traditionsvereine, hier kooperativ zu sein, in ihre Quellen zu gehen, eventuell auch mal kurzzeitig einen Historiker anzustellen, um das zu machen, wenn man selber nicht in der Lage ist. Das ist wichtig, auch für die Identität dieser Vereinigungen. Die sind wichtig für unser bayerisches Selbstverständnis, aber sie müssen diese Zeit auch beleuchten.
Im kommenden Jahr, fürs kommende Jahr wäre eine gute Gelegenheit, dann sind 80 Jahre Kriegsende. Da wird auch, werden sich mit Sicherheit die Medien auch verstärkt auf dieses Thema stürzen. Wie ist es Ihnen, eine der letzten Fragen jetzt, wie ist es Ihnen persönlich gegangen bei den Recherchen? Also ich muss sagen, als ich ein Buch gelesen habe, ich war danach wirklich kaputt. Es geht einem so nahe. Man kann es nicht glauben, was da passiert ist. Wie ist es Ihnen da gegangen?
Ja, also natürlich geht es mir ähnlich. Es hat allerdings eben eine Vorgeschichte. Ein Buchschreiben ist ja eine einsame Beschäftigung und man sitzt am Schreibtisch, hat eher Texte vor sich. Da geht's, ist es dann etwas entschärfter. Allerdings die Dreharbeiten 2007, da ist man ja vor Ort, da hat man ja mit den Zeitzeugen zu tun. Und wenn die damals 70 Jahre danach immer noch in Tränen ausbrechen, dann ist es für alle Beteiligten schon sehr, sehr authentisch und sehr belastend. Trotzdem bleibt uns nichts anderes übrig. Ein Buch ist immer ein Stück abstrakter als ein Film, weil da hat man natürlich die Menschen vor sich. Aber es ist in der Fülle, in der Aufarbeitungsfülle natürlich belastend. Das ist so die arbeitstechnische Antwort. Rein persönlich ist es ja so, dass ich bin ja aufgewachsen im Landkreis Dachau zumindest, in einem Bauernhof, großen Bauernhof, in der Nähe der heutigen Gedenkstätte, damals KZ, und ein Teil des Areals, ein paar Hektar sind unserem Hof enteignet worden damals, um es zu einem Schießplatz zu machen. Ja, also da ist man schon sehr persönlich betroffen, und wenn man die Akten sozusagen liest und die Schriftstücke von damals, dann wird Geschichte lebendig im wirklich Sinn des Wortes, und man ist sehr belastet damit. Ja.
Wann haben Sie begonnen, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen? Hat Sie dieses Kind schon beschäftigt in der Familie?
Als Kind würde ich jetzt nicht sagen, aber als Gymnasiast schon. Da wird es ja zum großen Thema und man ist so nah dran. Dann in der Jugendarbeit, ich war ja auch Kreisheimatpfleger von Dachau, also nicht nur Bezirk Oberbayern, das war dann später. Und ich habe immer gesagt, in Dachau kann man nur Heimatpflege betreiben, wenn man diese zeitgeschichtlichen Themen mit einbaut. Das ist auch weitgehend heute unstrittig, das sehen auch Kollegen fast alle so. Aber man muss es halt auch mit Leben füllen.
Mhm. Vielen herzlichen Dank, Dr. Norbert Göttler. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Dr. Norbert Göttler hat ein neues Buch geschrieben, das wir heute vorgestellt haben, Die weiße Fahne, NS, Endphasenverbrechen an Friedenswilligen in Bayern 1945, erschienen im Alitera Verlag. Alle Angaben dazu finden Sie auf unserer Internetseite www.br-heimat.de. Lieber Herr Dr. Göttler, Dankeschön, dass Sie da waren. Danke für Ihre Erzählungen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ich bedanke mich für die Einladung.